Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Sebastian Esser.
Hallo Sebastian, hier ist Holger.
Hi Holger.
Ich rufe an wegen KI und Medien. Du bist einer der Gründer und Geschäftsführer von Steady. Das ist der Dienst, der unter anderem für Übermedien das Abo-Geschäft betreibt. Also erstmal danke, dass du meinen Lebensunterhalt unterstützt.
Und du meinen.
Stimmt. Außerdem schreibst du ein Newsletter über genau unser Thema, nämlich darüber, wie unabhängige Medien eine Community aufbauen und Geld verdienen können. Blaupause heißt der Newsletter. Kannst du in wenigen Worten erklären, wie unabhängige Medien das machen können? Die Antwort bei Steady anmelden gilt nicht an dieser Stelle.
Ja, also ich glaube, die wichtigste Antwort ist erstmal, wenn es Medien sind, die ohnehin sich auf eine Community aufbauen und damit Geld verdienen wollen, dann haben die wahrscheinlich schon eine Community. Ja, also bei uns ist es, also bei den Steady-MedienmacherInnen, das sind meistens Leute, die haben aus irgendwelchen Gründen, aus einem inneren Antrieb und weil sie nicht anders können, eine Gruppe von Leuten um sich und ihr Thema herum aufgebaut. Und irgendwann stellt sich dann die Frage, die ganze Arbeit, das muss ich ja auch irgendwie nachhaltig machen lassen. Und wie verwandle ich jetzt so eine Community in Umsätze? Und das ist nicht nur das Interesse der unabhängigen MedienmacherInnen, die das anbieten, sondern halt auch der Community selbst. Also oft merken wir, dass wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen durch eine kleine regelmäßige Zahlung, dass sie da super gern bereit sind. Aus dem Grund, also das ist immer so die wichtigste Antwort, wir wollen nicht, dass du aufhörst. Weil die wissen ja auch, dass es auf Dauer nicht möglich ist, wenn da überhaupt kein Geld fließt. Das ist ja schon sehr viel Arbeit, viel Zeit und so.
Aber was machen diejenigen, die noch keine Community haben?
Das ist eine Frage, da bist du tatsächlich bei mir an der falschen Stelle, weil wenn du das sozusagen wie so ein Vermarktungstrichter vorstellst, da kommt oben ganz viel Reichweite rein und unten fließt Geld und dazwischen gibt es so mehrere Schritte, wo sich so die Community und die einzelnen Leute immer näher an den Gedanken gewöhnen, dafür auch zahlen zu müssen, dann bin ich für das unten zuständig. Und sowas wie Social Media ist für das oben zuständig. Social Media, Google, auch vielleicht sowas wie Apple mit einem App Store, mit einem Handy, was mir direkt Notifications schickt. Oder halt in Zukunft eben sowas wie ChatGPT. Es geht im Grunde um Distribution. Also wie kommen die Inhalte zu den Usern, sodass man da überhaupt die Möglichkeit hat, ein Geschäft draus zu machen.
Und genau das scheint ein Problem zu sein oder zu werden. Also die Medien, vor allen Dingen die großen journalistischen Angebote, die scheinen wirklich ein Problem zu bekommen mit künstlicher Intelligenz. Also wo ich früher eine Suchmaschine gefragt habe, die mich dann zur Webseite von einer Zeitung oder sowas weitergeleitet hat, da gibt mir die KI jetzt direkt eine Antwort. Das heißt, weniger Klicks für die Zeitung, weniger Einnahmen, weniger Ressourcen dann auch dadurch für sauberen Journalismus. Und ungefähr so lautet auch eine Klage, die eine Gruppe unabhängiger britischer Verlage bei der EU eingereicht hat gegen Googles KI. Ist das wirklich so schlimm? Nimmt KI den PublizistInnen die Reichweite weg?
Ja, so einfach kann man es sagen. Also wenn du irgendwas ChatGPT fragst, dann gibt es eine Antwort. Bis vor kurzem hat es noch nicht mal die Quelle dazu angegeben. Wenn du es wie die meisten Leute es noch machen bei Google eingibst, dann gibt Google dir auch direkt eine Antwort. Der Grund ist, dass ChatGPT so schnell wächst wie kaum eine andere App jemals. Das heißt, Google mit wirklich vielen Milliarden, 100 Milliarden Geld, was da fließt, wissen wir ja alle, hat Angst um sein Geschäft. Und deswegen sind die so weit, ihr eigenes Geschäft zu gefährden durch diese Zusammenfassung von Inhalten in der Google-Suche selbst. Und wer dabei auf der Strecke bleibt, bei diesem sozusagen so dem, das ist ja wie so King Kong gegen Gorilla, wie heißt es? King Kong gegen
Godzilla.
Godzilla, so nicht Gorilla. Genau. Also da spielen sowas wie Medien, das ist denen so ein bisschen wurscht. Also wir geraten also etwas unter die Räder, zwischen die Fronten.
Aber wir sind doch letztlich Content-Lieferanten für diese Anwendungen. Wenn wir dann endgültig unter die Räder gekommen sind, dann kommt doch kein neuer Inhalt mehr.
Absolut. Und ich glaube, da müssen halt auch diese großen Plattformen noch eine Antwort drauf finden. Aber das ist so ein Krieg, den man gerade zugucken kann. Ich finde das super faszinierend. Ganz nebenbei finde ich es auch super stressig, weil für uns natürlich alles Mögliche davon abhängt. Also zum Beispiel ist für mich nicht ganz klar, wenn so ein Google-Antwort künstlich hergestellt wird. Wer redet denn da eigentlich? Ja, weil da werden ja Inhalte von Medien verwurstelt und eine wahrscheinliche Antwort gegeben. ganz am Anfang war das ja so schlecht, dass da so Antworten rauskamen wie, nimm doch Uhu, um Käse auf deiner Pizza festzukleben und so. Inzwischen hat das ja alles Hand und Fuß. Was ich mich aber frage, wird denn Google an der Stelle nicht selber zum Medium? Und dann wiederum, wer verantwortet denn das überhaupt? Ne? Also wenn du dir zum Beispiel sowas wie den Fall Gelbhaar überlegst, wo jetzt der RBB eine Entschädigung zahlen musste oder, keine Ahnung, wenn die Bild so eine riesen Gegendarstellung auf der Titelseite hat oder so, warum sollte das anders sein? Ne? Also Google ist in dem Moment ja der Absender und nicht die Medien, von denen niemand weiß, welche da so reingemanscht wurden in die künstliche Art. Also es stellen sich so ganz neue Fragen, auf die, glaube ich, halt auch so Regulierer und Politik noch überhaupt keine Antwort haben. Das geht so schnell und die Regulierung ist entweder zu früh oder zu spät, aber also welche Rolle sozusagen Google, der im Moment oder früher so der Distributionspartner der Medien war und jetzt selber zum Medium wird, dafür aber unsere Inhalte klaut. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen und deswegen ja auch die Klage. Ja, also welche Rollen da in Zukunft wie verteilt sind, das wird gerade ausgefochten. Ne? Also nicht ausdiskutiert, sondern da wird wirklich mit harten Bandagen Fakten geschaffen. Das geht so weit, dass man ja immer wieder sozusagen abgescrollt wird von neuen KIs, die dann mit diesen Daten ihre Produkte bauen und dafür kriegt natürlich fast niemand Geld.
Du sagtest vorhin, Google würde sein eigenes Geschäft gefährden. Wieso?
Google zeigt ja Werbung an und zwar nicht nur in seiner Suchmaschine selbst, sondern auch auf den Webseiten vieler Publisher, vieler Verlage, Zeitungen und so weiter. Und wenn diese Werbung nicht mehr angezeigt wird, dann verdient Google weniger Geld. Natürlich verdient Google auch Geld, wenn Werbung also quasi gesponserte Suchergebnisse angezeigt werden. Ja, aber inzwischen sind die in so einer Situation, wo sie Risiken eingehen müssen. Ne, ihr etabliertes Geschäftsmodell ist kurz davor, disruptiert zu werden, so wie sie jahrzehntelang Unternehmen disruptiert haben, also Geschäftsmodelle einfach so neu zusammengesetzt haben, dass viele andere auf der Strecke blieben. Sowas Ähnliches passiert denen gerade. Und da müssen die jetzt mutig werden, damit das eben nicht passiert. Und das heißt halt auch, dass sie sich bereit sind, selbst weh zu tun, um nicht unter die Räder zu geraten.
Kann sowas wie Google News oder deren personalisierter Newsfeed, dieses Discover, kann das Googles Geschäftsmodell retten?
Ich glaube, dass es im Moment so ein bisschen die Verlage noch bei guter Laune hält, ne? Weil man könnte ja denken, dass diese Zusammenfassungen ein Riesenproblem sind für die Verlage, aber dass die sich in Deutschland noch nicht lauter beschweren, so wie das in Großbritannien dieser Verband tut, liegt daran, dass der meiste Google-Traffic heutzutage gar nicht mehr bei Medien zumindest über Suche kommt, sondern über diese Discover Dinge, ne? Also das ist bei Chrome-Browsern oder im Android-Betriebssystem, das sind so vorgeschlagene Stories, die jeder von uns dann angezeigt bekommt, auch ohne was gesucht zu haben. Und da kommt inzwischen fast der ganze Traffic her. Man könnte halt sagen, im Grunde sind die Verlage und die Inhalte der Zeitungen und Sender ein Feature von Google. Ne? Die haben sich sozusagen in das Google-Produkt reingebaut und das hat Google bisher noch nicht angefasst. Man merkt aber schon, wie groß da die Abhängigkeit ist, ne? Weil stell dir mal vor, Google entschließt sich, dieses Google Discover einfach mal wieder sein zu lassen, wie es zum Beispiel Facebook mit seinen Facebook Instant Articles irgendwann gemacht hat oder wie es Google halt auch schon mit anderen Formaten gemacht hat. Also die Abhängigkeit der großen Verlage, aber halt auch der kleinen Indie-Medien ist so stark, weil wir uns immer wieder in solche Ökosysteme reinbauen müssen, um überhaupt noch zu unserem Publikum zu kommen.
Das heißt, ich muss das Problem, das die Verlage oder im Grunde alle PublizistInnen jetzt bekommen, wirklich ernst nehmen. Also weil immer, wenn sich Verlage beschweren, muss ich dran denken, dass sie von Google Geld dafür haben wollten, dass die Suchmaschine ihnen Leser, also Klicks vorbeigeschickt hat und damit letztendlich auch Einkommen generiert hat. Das ist jetzt anders, sagst du?
Ja, genau. Also Google zweischneidig. Ne? Einerseits ist es ja toll. Irgendwie müssen die Leute einen ja entdecken und wenn sie nach was suchen und Google weiß, was die suchen und schickt die dann bei dir vorbei, der genau diese Inhalte anbietet, dann ist das ja erstmal ein super Service. Die Verlage, die haben das halt immer so betrachtet, ja, das waren doch früher wir und jetzt nimmt uns jemand unser Geschäft weg und ne, also so ein bisschen unfairer Wettbewerb, haben die gesagt und wollten dafür dann irgendwie entschädigt und bezahlt werden und so weiter. Das Ding ist aber, dass inzwischen Google in dieser Rolle ist. Ne, was sich jetzt andeutet, ist so die nächste große Internet-Ära. Also wenn ich die mal ganz kurz aufzähle, damit du weißt, was ich meine. Es gab die Such-Ära. Ne, die fing so um die Jahrtausendwende an. Da kam Google und das große Ding, wo die gemerkt haben, das macht uns unangreifbar, da können wir ein Milliardengeschäft drauf aufbauen. Die wussten, wonach die Leute suchen. Und dadurch konnten sie die in die richtigen Bahnen lenken. Und deswegen mussten alle Verlage und alle Medien, auch Indie-Medien, sich daran anpassen. Und dann das nächste, das war dann die Mobile-Era. Ne, dann kam da so das iPhone mit der App Store. Dann haben sich alle eine App gebaut. Dann konnte man Push-Notifications schicken. Und das dritte, die Social-Era. Ne, dann kam dann Twitter und Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Da haben wir dann alle angefangen, auch so
die Algorithmen zu bedienen, ne?
Im Grunde. Genau, ja, unsere Blogs zu schließen, stattdessen zu twittern, bei Facebook Instant Articles zu produzieren. Dann gab es so einen desaströsen Pivot to Video, wer sich da noch dran erinnert. Da haben Verlage sehr viel investiert, um dann auf einmal irgendwelche viralen Videos zu produzieren, bis Facebook dann entschieden hat, ja, die zeigen wir jetzt nicht mehr an. Und dann war das alles für die Katze, die ganzen Leute sind wieder rausgeflogen. Und was jetzt kommt, ist die nächste Ära, nämlich die KI-Ära. Und ne, bei Social war es, die wissen genau, wie mein soziales Netzwerk aussieht. Die kennen meine Freunde, Bekannten, Kollegen. Bei Google war es die Suche. Bei Mobile, jeder hatte auf einmal einen Computer in der Tasche und du konntest direkt über so eine App darauf zugreifen. Und bei KI ist es, die KI wird sich in Zukunft dein ganzes Leben merken. Die wird sich jeden Call merken, die wird sich alles merken, was du da jemals eingegeben hast. Du wirst irgendwelche Devices von denen um den Hals gehangen bekommen und das ist dann wie so ein digitaler Zwilling, der immer neben dir her schwebt sozusagen und mehr über dich und dein Leben weiß als du selbst. Und das ist natürlich eine unglaubliche Macht. Ne, das ist so ähnlich wie früher, wo man so gemerkt hat, wow, Google weiß einfach alles. Die haben jedes letzte Pixel auf der Welt, haben die irgendwie hier abgespeichert. Und so ähnlich ist es auch mit diesen KIs in Zukunft. Mit dir persönlich. Ne?
Kann ich das verhindern?
Kannst du sicher verhindern. Du kannst im Wald leben und ein Zelt aufstellen und einen Aluhut aufziehen und so. Nee, ich will es gar nicht. Ne? Natürlich sollte man sich da sehr genau überlegen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wenn jemand an diese Daten drankommt, dann weiß der ja auch mehr über mich als ich selbst. Und natürlich sitzen diese KIs in USA und in China. Und ob ich möchte, dass die entsprechenden Regierungen so intime Dinge über mich wissen. Weil ich weiß nicht, wir alle haben ja, glaube ich, da auch schon mal so bei ChatGPT eingegeben, erzähl mir irgendwas über mich selbst, was ich selber nicht mitbekomme und so. Da kommen die unglaublichsten Dinge bei raus. Ne? Also diese KIs, die wissen oder ahnen oder was auch immer man dazu sagen soll, so viel über einen selbst, das ist wirklich, ja. Aber weiß ich nicht, das ist, würde ich jetzt erstmal so ein bisschen beiseite legen. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass das, ne, in diesem Tech-Speak heißt das Mode. Also das ist dieses Ding, was dich auch zu einem Godzilla macht. Ne? Also im Moment sind die großen fünf, sind halt Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft. Da kommt jetzt ChatGPT dazu und das ist, keine Ahnung, das behaupte ich jetzt einfach mal. Und an die muss man sich jetzt neu anschließen. Das heißt, meine Voraussage ist, dass die Verlage sich, so wie sie sich bei Facebook, bei Apple, bei Google eingeklinkt haben und ein Feature deren Produkts geworden sind, wird dasselbe jetzt auch mit ChatGPT passieren.
Wie du sagtest, haben uns immer wieder in diese Ökosysteme begeben, auch begeben müssen, um überhaupt sichtbar zu sein und zu bleiben. Haben wir und vor allen Dingen auch die großen Verlage, die ja auch durchaus in der Vergangenheit mal genügend Mittel hatten, irgendwas zu tun, haben die da insgesamt eine Entwicklung verpennt? Also hätten die irgendwas anders machen können in der Vergangenheit? Hätten wir irgendwas anderes machen können in der Vergangenheit?
Naja, also im Kleinen hätten wir, glaube ich, ganz viel anders machen können. Ich sage jetzt nicht, dass das alles mega geschickt war und dass man da halt auch ganz viel Zeit verschwendet hat, ne, alten Geschäftsmodellen hinterher zu trauern, irgendwelche Klagen anzustrengen, die, wie du es eben beschrieben hast, auch nicht so richtig logisch einfach sind. Auf der anderen Seite sähe die Welt anders aus, wenn die deutschen Verlage irgendwas anderes gemacht hätten? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also das sind einfach so krasse Bewegungen, so seismische Bewegungen, da sind die einfach nicht wichtig genug. Ich meine, es gibt manche Märkte und Länder, die sich ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, das Ganze zu kontrollieren. Wenn du nach Skandinavien guckst, die haben halt gemeinsame Bezahlsysteme aufgebaut und dadurch ist der Anteil der Bevölkerung, die bereit ist, für unabhängige Medien zu zahlen, viel höher als bei uns. Also man hat sich jetzt nicht besonders geschickt angestellt in Deutschland. Nur wenn man ehrlich ist, glaube ich, es gibt jetzt nichts, was man denen grundsätzlich vorwerfen kann, dass sie verpennt haben oder so, weil sie hätten eh keine Chance gehabt. Also stell dir vor, wie viel Geld da unterwegs sind, was das für Geschäftsmodelle sind. Ne, das ist so wie die Plattenfirmen gegenüber Spotify. Das ist so ein bisschen die Technologie, dieser Mode, sobald der geknackt war, sobald jemand diese App ist, die dann digitaler Zwilling ist. Und dieser Kampf findet gerade auch noch statt. Ne? Da gibt es ja dann auch Anthropic und Microsoft und ChatGPT und Google versucht halt mit allen Mitteln da eben auch einer davon zu sein, was fast so ein bisschen würdelos ist, wenn du mich fragst. Überall poppen diese kleinen AI-Dinger auf, bei Apple auch, alles völlig nutzlos. Also die merken, was da gerade passiert. Ihnen geht's an die Wäsche. Und dieser Kampf der Giganten, da spielen die Verlage und gerade welche in Deutschland, ja, weiß ich nicht, die haben einfach da keine Chance, groß Einfluss zu nehmen.
Haben die überhaupt noch irgendwelche Handlungsmöglichkeiten für die Suche? Also früher hatten wir Suchmaschinenoptimierung. Gibt es irgendwie KI-Maschinenoptimierung? Also was?
Naja, also was gerade passiert ist letzte Woche, war sehr interessant. Ich weiß nicht, ob dir Cloudflare was sagt, ist dir bestimmt schon mal begegnet oder auch vielen, die zuhören. Da muss man manchmal so ein Capture irgendwie, das ist da manchmal von Cloudflare. Aber im Grunde ist das so ein Service, was vielleicht sowas wie die Hälfte der Webseiten in der Welt benutzt und dient dazu, quasi so Bot-Angriffe abzuwehren. Ja, also man schaltet sich dazwischen, man schaltet Cloudflare dazwischen, um nicht schutzlos denen ausgeliefert zu sein. Das ist das eine, was die machen. Das andere ist dafür zu sorgen, dass deine Webseite immer vom nächsten, physisch nächsten Ort geladen wird und dadurch schneller wird. So, das heißt, das ist so eine Infrastruktur, die auf ganz vielen Webseiten zwischen dir und deinen Usern sitzt. Und die haben jetzt gesagt, wir machen es in Zukunft bei neuen Webseiten zum Default, dass wir den KIs nicht mehr erlauben, die zu scrapen. Also da kommt jetzt auf einmal neben King Kong und Godzilla noch ein neues Monster und will da auch mit verdienen, aber es macht natürlich total Sinn. Also wenn du dir überlegst, auf deiner Webseite kommen ständig irgendwelche Menschen vorbei, aber vor allem ganz viele Bots und das sind ganz viele KI-Bots und es sind natürlich auch die Bots von Google, die ihre Suche damit füttern und diese KI-Bots, die schicken aber fast niemanden zu dir. Das sind im Grunde das ist eher so ein schmarotzermäßiges Ding. Die kommen vorbei, um deine Inhalte zu klauen und damit ihr Produkt zu bauen. Und jetzt sagt halt Cloudflare, wir haben hier so einen Schalter für dich. Du kannst den umlegen, dazu musst du aber Geld einwerfen. Dass davon Cloudflare am Ende auch was abhaben will, ne? Deswegen sage ich, das ist dann auch wieder so ein Riesenmonster, ist eine andere Frage. Aber dahinter steht so eine Vorstellung von der Zukunft, nämlich, dass wir möglicherweise gar nicht mehr auf Webseiten Medien konsumieren, sondern dass das im Grunde Inhalte sind, die auf anderem Weg in solche KI-Interfaces reingeladen werden, aber dass man dafür eben halt auch ganz gerne bezahlt werden würde. Also da würde ich schon sagen, da gibt es einen Fortschritt und man hat da ein bisschen gelernt aus dem, ich wurde erst von Google verarscht, dann von Apple, dann von Facebook und jetzt kommt ChatGPT und ich soll mich nochmal verarschen lassen? Nee, vielen Dank. Aber wie das ganz genau funktionieren soll, das weiß natürlich niemand. Aber da gibt es interessante Entwicklungen, ne? Weil die Frage ist ja, wie interagieren denn Medien? Also wenn ich jetzt einen Artikel auf eine Webseite stelle, wie wird denn daraus ein KI-Produkt und wie sieht dieses KI-Produkt aus? Und im Moment ist die Antwort darauf, ja, da kommen Leute, da kommen Bots vorbei, klauen das, was du da geschrieben hast und vermanschen das in etwas, was möglicherweise noch nicht mal stimmt. So, ne? Und das ist nicht die Zukunft, sage ich mal, sondern die Zukunft ist möglicherweise, dass du diese Inhalte freiwillig und gegen Bezahlung via Schnittstelle diesen KI-Produkten zur Verfügung stellst und dann in irgendeiner Form an den Umsätzen beteiligt wirst.
Das heißt, der Idealzustand wäre, Cloudflare sitzt vor meiner Webseite. Und wenn Google die Information meiner Webseite haben will, soll Google dafür bezahlen und damit verdiene ich dann wiederum mein Geld. Oder User bezahlen Google und die reichen das durch oder irgendwie sowas.
Das ist im Moment die Idee. Und wenn du dir überlegst, wie solche ChatGPT oder quasi KI-Suchen ablaufen, dann ist es ja so, du stellst irgendeine Frage, dann geht dieser KI-Bot los und sucht die Antwort im Internet. Und wenn das aber nirgends mehr reinkommt, ne, klopft überall an und sucht die Antwort, weil da überall so ein Schalter davor ist, ist schon eine interessante Situation.
Gibt er irgendeine Antwort?
Dann gibt er irgendeine Antwort, das stimmt schon. Aber es wird natürlich nicht besser dadurch. Das heißt, dieses Ökosystem muss sich neu sortieren, diese Geschäftsmodelle müssen sich neu finden. Ehrlich gesagt, wir gucken da einfach zu, als Verlage, aber halt auch als Indie-Medien. Wir müssen jetzt eher mal gerade so ein bisschen abwarten, bis die Monster da oben sich geeinigt haben.
Dann würde die Zukunft aber mutmaßlich so aussehen, dass Google AI oder ChatGPT mir die Nachrichten ausliefert, die FAZ, die Süddeutsche, aber eigentlich eine irrelevante Marke geworden ist, sondern nur noch im Hintergrund den guten Journalismus produziert, damit die KIs nicht allzu sehr halluzinieren.
Wahrscheinlich, vielleicht. es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, ne? Weil dass da ein Geschäft draus wird für die FAZ oder die SZ, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Für wen könnte denn ein Geschäft draus werden? Für den einzelnen Journalisten?
Weiß ich auch nicht. Ich meine, das Worst-Case-Szenario ist halt, dass für überhaupt niemanden Geschäft draus wird. Ne, das gilt ja für viel, es gibt ja heutzutage viel weniger JournalistInnen als früher. Für die ist die Antwort, die jetzt in irgendeiner Pressestelle oder was weiß ich wo arbeiten, ne, also uns gibt's einfach nicht mehr. Also diese ganzen Ehren sind davon geprägt, dass es einfach immer weniger JournalistInnen gibt. Und möglicherweise ist das halt auch mit KI der Fall. Mal davon abgesehen, dass die ja behaupten, dass wir sowieso alle demnächst überhaupt nicht mehr arbeiten und so weiter. Das muss man natürlich auch glauben.
Klar, und fliegende Autos.
Also was ich halt glaube, was so ein bisschen der Vorteil von Indie-Medien ist, dass die meistens auf einer Person basieren oder auf zwei Personen oder so. Ne? Also dass wir beide hier reden, klar kann das in 2 Jahren ein KI auch irgendwie nachstellen, aber am Ende möchte ich doch als Endnutzerin dabei sein, wenn Menschen Dinge tun. Oder dass die KI jetzt bei der CDU-Fraktion anruft und fragt, was Herr Spahn 2021 gemacht hat, das möchte ich auch nochmal erleben. Ne? Also, aber wie die Geschäftsmodelle genau aussehen, das ist leider komplett offen. Also ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, sich davor zu bereiten, sind 2 Dinge wichtig, nämlich vom Ende her denken. Ne? Also wenn jetzt demnächst, und das wird nicht mehr lange dauern, ist jetzt meine unjournalistische Vorhersage, das Angebot kommt. Übrigens, hier ist ChatGPT-5. Hier ist unser App Store, hier könnt ihr eure API anstöpseln, da machen wir da ein unglaubliches Medienprodukt draus. Ne? Wir stellen die Inhalte, die du morgens zum Frühstück geliefert bekommst, super individualisiert auf deine persönliche Situation ab. Ne? Du kriegst dann etwas, die KI weiß ja 100%, wer du bist, was dich interessiert, was du vielleicht doch wissen solltest, aber nicht tust, holt sich diese Infos von diesen Medien ab und liefert die mir. Und die Medien werden im besten Fall dafür bezahlt oder halt auch nicht. In Klammern, die Diskussion über diese Filterbubbles und Steroids, auf die können wir uns schon freuen, ne? Weil wenn man nur noch geliefert bekommt, was man weiß, dass ich hören möchte, dann leben wir alle in unserer eigenen kleinen Welt, umgeben von unseren besten KI-Freunden, aber es wird schwierig, sich da noch auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Und aber was ich halt sagen würde, ist, da muss man vom Ende her denken. Also will ich denn die Person sein, die diesen KIs diese Inhalte liefert, damit die da mit rummanschen können oder
aber
nicht?
Aber was soll ich sonst machen? Also das große Problem ist ja gerade auch bei kleinen Publikationen, ist die Sichtbarkeit. Also jeder und jede kennt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Parlamentsrevue kennt kaum jemand. Ich selbst merke das halt auch bei mir, dass es immer schwieriger wird, irgendwie sichtbar zu sein und zu wachsen, ja. Und sowas alles. Also früher ging das über so Mundpropaganda in den jungen Socials. Dann hatten wir so abonnierbare Linklistendienste wie Instapaper oder Pocket, wo man dann auch gucken konnte, ich will wissen, was liest denn der Sebastian? Das lese ich jetzt auch mal. Dadurch hast du dann deinen Horizont noch ein bisschen erweitert. Verlieren wir gerade jede Chance auf Sichtbarkeit?
Also die Antwort ist ja. Auf der anderen Seite sind wir Indie-Medien, behaupte ich, so ein bisschen weiter. Weil für uns ist die Situation, wenn du dir die Daten anguckst, schon ein bisschen länger so schlimm wie für die klassischen Medien. Ne? Also Social Media ist ja inzwischen gar nicht mehr Social, sondern das sind so diese endlosen For-You-Page-Feeds, wo man sich so durchscrollt. Aber da ist ja gar kein soziales Element dabei, sondern das ist sozusagen Entertainment. Plattformen, die darauf optimiert sind, dass du möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringst. Das heißt, niemand klickt auf Links. Weder bei TikTok, ich weiß nicht, ob da jemals schon mal jemand auf einen Link geklickt hat, noch bei Instagram. Bei LinkedIn, wenn du da draufklickst, dann geht erstmal diese berühmte Seite auf, wo steht, sind Sie wirklich sicher, dass Sie jetzt unbedingt diese tolle Plattform verlassen wollen, auf Ihr eigenes Risiko, ne, das gefährliche Internet da draußen und so weiter. Also die sind darauf optimiert, dir keinen Traffic zu schicken, was uns halt schon seit mehreren Jahren zu unbezahlten Praktikanten von diesen großen Plattformen macht. Ne? Wir liefern den Content und kriegen dafür nichts zurück. Also der Revenue Share, der Umsatzanteil, den du bekommst von Meta, ist 0%. Das ist kein guter Deal. Ne, früher war es ein guter Deal, weil das Marketing war für meinen Blog, Newsletter, Webseite. Da konnte ich Werbung anzeigen und vielleicht Mitgliedschaften verbauen. Aber dieser Deal, der ist kaputt. Das heißt, so für Creators, die jetzt nicht bei YouTube oder TikTok am Umsatz beteiligt werden, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, schon seit Jahren nicht, sich da groß zu engagieren, wenn man jetzt nicht irgendwie aufmerksamkeitssüchtig ist. Was ich glaube ist, und das klingt jetzt so ein bisschen romantisch und auch ein bisschen unrealistisch, ist so eine Rückbesinnung auf das offene Internet, einfach weil uns die Alternativen fehlen. Ne? Es gibt das www, es gibt den E-Mail Standard, es gibt RSS für Podcasts und die können uns keine Plattform wegnehmen. Also du kannst weiterhin jedem eine E-Mail schicken und da gibt es keine Plattform, die das monopolisieren kann. Es gibt, wie du weißt, diese Tendenz oder quasi den Versuch, das auch mit Social Media auf dem ActivityPub-Standard wieder zu vergemeinschaften. Ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass das am Ende das ist, was uns überhaupt noch übrig bleibt. Und das andere ist, dass wir uns auf dieser Basis dann wieder stärker vernetzen. Also das ist halt auch die Idee von sowas wie, ne, um jetzt nicht irgendwie Werbung zu machen. Es gibt ja neben Steady auch Substack, Patreon, Ghost, Beehive. Im Grunde kannst du dich entscheiden, welches Creator-Netzwerk ist denn das, was zu dir am besten passt, wo wir uns auch gegenseitig helfen können, unser Publikum zu tauschen, uns einander vorzustellen, uns gegenseitig Podcasts, Newsletter zu empfehlen und so weiter. Aber dass man sich sozusagen weiter von Plattformen verarschen lässt, die dich erst reinholen, dir sogar Geld geben oft, also ne, viele Indie-Medien haben ja auch Geld bekommen. Steady hat am Anfang mit einer Google-Förderung angefangen, die dann aber alle irgendwann die Kasse aufstellen und dich abkassieren. Ich glaube, diesen Mechanismus haben wir jetzt mal verstanden und dass wir das jetzt bei der nächsten Runde nochmal mitmachen. Ich glaube, das ist wichtig und deswegen rede ich da auch sehr gerne drüber, vom Ende her denken. Also ne, wir können uns nicht dagegen wehren. Wir werden da alle in irgendeiner Form auch mitmachen. Das ist ja auch faszinierend. Diese Technologie ist ja auch krass. Man will ja auch dabei sein. Nur sich dabei nochmal eine vierte Runde verarschen lassen, das könnten wir vielleicht versuchen zu verhindern.
Einen habe ich noch. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist im Grunde ein unabhängiges Riesenmedium, weil der ist auf jeden Fall finanziert. Springt er da gerade auch über die Klinge?
Naja, die Frage für den ist ja tatsächlich, wie kommt er denn überhaupt noch vor im Leben der Leute? Und wenn du dir das Durchschnittsalter der NutzerInnen von Fernsehsendern oder auch Radiosendern anguckst, dann sind das halt die Leute, die auch noch Regionalzeitungen lesen. Und da geht aber der Altersschnitt von langsam von Mitte 60 auf Mitte 70 auf tot. Also das ist jetzt noch nicht mal übertrieben. Ne? Also das ist im Grunde so dieser deutsche Bevölkerungspilz, der da jetzt so nach oben wächst. Wenn der abbricht, dann sind auch diese Medien ihr Publikum los. Ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen da schon sich dessen sehr bewusst sind, auch schon lang und auch wichtige und gute Dinge gemacht haben, sowas wie Funk. Ich finde es auch totaler Quatsch, von den Verlagen da immer gegen Online-Aktivitäten vorzugehen, weil im Grunde man ja so ein Ökosystem auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen gemeinsam bauen müsste, wo man sich gegenseitig hilft und jetzt nicht so tut, als ob das so ein Markt ist, wo man sich gegenseitig verdrängen würde. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie erreicht man denn überhaupt noch Leute, naja, die ja noch nicht mehr jung sein müssen, die einfach unter 50 sein müssen. Ne? Also ich bin bald 50, ich komme mir sehr alt vor und für mich gibt es schon keine gescheiten Medien mehr von den Öffentlich-Rechtlichen und von den traditionellen Verlagen. Also wir haben, was so die Zukunft der Medien und so weiter angeht und vor allem des Journalismus und der demokratischen Öffentlichkeit, immer sehr viel über diese älteren Generationen gesprochen, die sich halt so verhalten, wie sie sich immer verhalten haben. Alle unter 50, die sich aber anders verhalten und die einfach keine Regionalzeitung mehr kaufen wollen, die jetzt auch nicht irgendwie so einen romantischen Krimi aus der Toskana freitagsabends gucken wollen, die haben halt einfach kein Angebot bekommen, einfach weil auch diese Bevölkerungsgruppe so riesig ist in Deutschland, muss man ja auch sagen. Ne? Die sind einfach laut und wichtig und haben viele Wählerstimmen. Aber so langsam merken wir, da ist gar nicht das Problem. Diese Leute, die können sich noch wunderbar in der Tagesschau informieren. Das Problem sind die unter 25-Jährigen, die jetzt zu großen Teilen auf einmal antidemokratische Rechtsextreme anfangen zu wählen, weil sie halt durch chinesische Algorithmen sich informieren lassen. Und da muss ich sagen, da hat die Politik und haben auch die Regulierer sozusagen haben gepennt. Also das ist wirklich ein Problem für unsere Gesellschaft, das ja schon längst manifest ist. Da muss man ja einfach nur gucken, wer da alles im Bundestag sitzt und wie die da reingekommen sind. Ja, durch TikTok und X, ne? Chinesische Geheimdienste und verrückte ketaminsüchtige US-Milliardäre mit absurden Ideen, die entscheiden, welche Reichweiten da verteilt werden. Und was unsere Politiker aber machen, ist, der Weg mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren ist ja heutzutage noch nicht mal mehr über die Medien, sondern direkt über X. Und das finde ich wirklich so würdelos, dass ich es wirklich nicht glauben kann, dass man nicht als Bundeskanzler vielleicht auch mal sagt, ich höre jetzt mal auf X zu kommunizieren. Das finde ich einfach unglaublich eigentlich.
Sebastian Esser, vielen Dank.
Danke dir, Holger.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.